An diesem Tag liegen viele Christen auf den Knien und rufen zu Gott, weil in unserem Stadtteil und ein kleines bisschen südlich eine Demonstration stattfindet ab 11 Uhr von Neonazis. Und wir wollen uns damit einreihen. Und wenn ihr im Gottesdienst eine Denkpause habt, lade ich euch ein, bringt dieses Anliegen vor Gott. Und in der Mittagszeit, wann auch immer, ruft zu Gott, dass er dafür sorgt, dass hier Frieden bleibt. Heute möchte ich euch gedanklich in den Stadtpark entführen. Es ist eine Riesenmenge von Menschen dort. Also eigentlich mag ich nicht solche Riesenevents mit Massenmenschen. Aber heute habe ich gedacht, heute gehe ich hin. Heute redet nämlich Jesus dort. Ja, echt. Und der redet sowas von einfach und einprägsam. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Das letzte Mal, als ich 135 Minuten hintereinander gesessen habe, das war im Kino. Und das war ganz schön anstrengend. Aber hier vergeht die Zeit wie im Flug, obwohl ich meistens nur auf dem Erdboden sitze, im Schneidersitz. Und die Menschenmassen mit mir auch. Und wisst ihr, was das Tollste ist? Bevor er angefangen hat zu predigen, sind Wunder passiert. Da sind Leute zu Jesus gekommen, das heißt, man hat sie hingebracht, im Rollstuhl, massenweise Leute. Und wisst ihr, was die jetzt machen? Die springen und hüpfen und sind froh und glücklich darüber, dass sie gesund sind und Gott loben können. Und in der Ecke da ist ein riesiger Haufen Rollstühle. Ich weiß nicht, ob die jemals wieder gebraucht werden. Und da ist ein Paar gewesen, das ist hingegangen zu ihm. Die haben sich noch gestritten, während sie zu Jesus gingen. Und als sie weggingen, da lagen sie sich weinend in den Armen. Sie hatten sich versöhnt. Und das werdet ihr nicht glauben. Im Blaulicht kam ein Sanitätswagen an. Die Sanitäter brachten auf einer Trage eine schwerkranke Frau über den Rasen. Neben der Trage scheinbar ihr Mann, der das organisiert hatte. Die eilten zu Jesus und der legte seine Hand auf ihre Hand und sagte irgendwas. Das konnte ich nicht verstehen, war zu weit weg. Aber auf einmal richtet sie sich auf. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie die Sanitäter die Augen aufgerissen haben. So was haben die nicht geglaubt. Und die Frau steigt von dieser Trage herunter und mit ihrem Mann gehen sie zusammen in diese Menge, in der wir auch stehen. Wunder über Wunder. Also ich glaube, ich werde auch ein Fan von Jesus, oder? Also da bleibt einem ja gar nichts anderes übrig. Was da alles passiert und was er zu sagen hat, das geht richtig unter die Haut. Die Frage ist nur, wie kriege ich das hin, was muss ich machen? Ah, und da stellt schon jemand die Frage dort vorne, wie man zu ihm kommen kann. Und Jesus antwortet, Augenblick, Jesus sagt, das ist allein Gottes Sache, Menschen zu sich zu ziehen. Wow. Gott zieht uns zu sich. Ich möchte ein Bild dafür gebrauchen. Am Strand steht ein Junge und lässt seinen Drachen steigen. Er hat eine gewaltige Rolle Schnur mit dabei und spult die Schnur ab. Und der Drachen steigt höher und höher, bis man ihn fast nicht mehr sieht. Und da steht jemand dabei und sagt zu dem Jungen: Da ist ja gar kein Drachen mehr da. Und da sagt der Junge zu ihm: Ja, stimmt, man sieht ihn nicht mehr, aber ich spüre, dass er zieht. Und so zieht Gott uns. Manches Mal denken wir, wenn wir uns für Jesus entscheiden, dass wir das gemacht haben. Ich habe mich entschieden, aber was immer passiert, Gott hat das längst vorbereitet, dass ich zu ihm finden kann. Er zieht uns zu sich. Gehen wir mal wieder in den Stadtpark. Oder wir sitzen ja noch dort. Es ist ganz schön spät geworden. Eigentlich wollte ich schon viel eher nach Hause gehen. Und weil ich dachte, ich werde nicht so lange dort sein, habe ich mir nichts mitgenommen. Hab schon ein bisschen Hunger. Du auch, Corinna? Du nicht? Aber ich habe Hunger. Mann! Und ich merke, das geht nicht nur mir so. Wenigstens Corinna auch noch. Wir sind hungrig geworden. Und da sind noch eine ganze Menge Leute. Und jetzt sehe ich da vorne, dass ein Junge zu Jesus kommt, der hat doch glatt 5 Fladenbrote und irgend so 2 längliche Teile. Werden wohl Fische sein. Wollen die uns hier was voressen oder was? Das finde ich gemein. Und da stellt sich dieser Jesus hin, nimmt das Brot in die Hand und sagt: Danke, lieber Gott, dass wir hier zu essen haben. Wir, hat er gesagt. Und dann gehen seine Helfer durch die Menschenmassen und da werden Grüppchen gebildet, kleine Grüppchen. Und dann gehen die durch, nachdem Jesus da die Brote zerrissen hat, und geben den ab. Habe ich bei mir gedacht, na, bei mir wird vielleicht so ein Krümel ankommen. Aber ich habe einen richtigen Runschen Brot gekriegt. Und weil ich noch nicht satt war, habe ich noch was gekriegt. Also verstehen kann ich es nicht, denn es war kein Bäckereiauto in der Nähe. Und so viele Brote konnten die Leute nicht unters Jackett packen. Also, das ist echt ein Wunder. Wow. Was für ein Mann, dieser Jesus. Ist eigentlich viel zu schade, dass der bloß ein Wanderprediger ist, oder? Stellt euch das vor, der heilt die Kranken. Wir brauchen keine Krankenhäuser, wir machen da einen schönen großen zentralen Platz und da machen wir einen Stuhl hin oder kann ja auch was Besseres sein und dann werden einfach die Kranken da bei ihm vorbeigeführt und die werden alle gesund. Und ja, das medizinische Personal, die müssten vielleicht umlernen oder sowas. Aber verhungern müssen sie ja nicht. Ja? Und ich denke, das, was mit dem Brot geklappt hat und mit den Fischen, das klappt vielleicht auch mit Kartoffeln und Obst und Fleisch. Na, ich weiß nicht, Fleisch, vielleicht ist Jesus Vegetarier. Nee, er hat ja Fische auch vermehrt und hat auch Lamm gegessen. Also klappt das auch mit dem Fleisch. Also da braucht man sich keine Sorgen zu machen. Das funktioniert alles. Ist das nicht wunderbar? Dieser Jesus bringt unsere Beziehungen wieder in Ordnung. Er sorgt dafür, dass die Kranken wieder gesund werden. Er macht, dass ich in der Schule gute Zensuren habe, ich meine jetzt nicht euch, ihr habt euch wirklich angestrengt. Aber manche, die strengen sich nicht an und hoffen dann, dass der liebe Gott ihnen eine gute Zensur schenkt, trotzdem. Aber er sorgt dafür, dass die Partnerprobleme verschwinden. Er sorgt dafür, dass mein Lebensstandard um ein paar Prozentpunkte hochgeht. Und er sorgt dafür, dass in meinem Portemonnaie wenigstens ein Euro, na Euro ist ein bisschen wenig, aber wenigstens 5 Euro sind. Keine Sorgen, keine Probleme. Ist das eigentlich unser Jesus? Macht er das so? Ich befürchte, wir sind manchmal an ihm schuldig geworden, an diesen Jesus, weil er so nicht ist, dieser Jesus. Er hat sich dort in dieser Begebenheit aus dem Staub gemacht. Er hat da irgendeinen Bergpfad genommen, um irgendwo alleine zu beten. Und auch die Jünger waren plötzlich weg. Und während wir hier so miteinander reden, müssen wir feststellen, oh, Jesus ist weg. Der ist gegangen, einfach gegangen. Da stehen nur so viele Menschen da, Tausende. Der hält eine Predigt, das geht einem unter die Haut. Und dann haut er einfach ab. Weil das kann ja nicht wahr sein. Noch nicht mal ein Segen gesprochen, noch nicht mal ein Lied zum Schluss gesungen und einfach weg. Das ist ein starkes Stück, oder? Das ist ein starkes Stück. Der hält sich gar nicht an irgendwelche Regeln, Lied, Gebet und so. Aber ihr Lieben, das Problem ist, Jesus lässt sich nicht vor unseren Karren spannen. Das heißt, es läuft nicht so, wie ich es will. Manches Mal haben wir das so verkündigt. Glaube an Jesus und alle deine Sorgen sind vorbei. Du wirst ein sorgloses, glückliches Leben führen. Und? Sorglos und glücklich? Es gibt eine Menge Christen, es gibt eine Menge gläubige Menschen, die einen schlimmen, qualvollen Tod sterben. Auf unserer Welt gibt es eine Menge Menschen, die, weil sie an diesen Jesus glauben, verfolgt werden, gemobbt werden, umgebracht werden. Und wie ist das nun mit diesem Segen? Hat er nicht versprochen zu segnen? Ich befürchte, dass wir manchmal ähnlich denken wie die Menschen damals. Die kamen zu Jesus und wollten was haben. Und wenn Gott nicht segnet, kann es sein, dass dann vielleicht bei mir im Leben Sünde ist? Also muss die Sünde abgetragen werden, vergeben werden. Und dann gehe ich zum Nächsten, zur Schwester, zum Bruder, bitte um Vergebung und dann warte ich. Und es kommt kein Segen. Und dann überlege ich, wo könnte es dran liegen? Vielleicht an den Eltern? Oder vielleicht an den Kindern, dass die Kinder sündigen und Gott mich nicht segnen kann? Oder die Enkel? Oder vielleicht die Gemeinde, dass Gott mich nicht segnen kann? Ihr Lieben, ist das so ein Gott, an den wir glauben? Das wäre sippenhaft. Das ist nicht der Jesus, an den ich glaube, an den wir glauben. Jesus verschwindet einfach. Er entzieht sich der Kontrolle. Er lässt sich nicht vor unseren Karren spannen. Und wenn ich jetzt so ein bisschen dunkel gemalt habe, muss ich auf der anderen Seite sagen, und doch segnet Jesus. Er heilt Kranke. Er hilft aus finanzieller Not. Er bewahrt vor Unglücken. Aber das passiert nicht als Regel. Im Rückblick auf mein Leben kann ich sagen, Gott, du hast das alles wunderbar geführt. Ist nicht immer alles gut gelaufen. Es lag meist an mir. Aber am Ende hast du es doch gut gemacht. Aber es ist trotzdem manches an Dingen passiert, was nicht so gefallen hat. Und das, glaube ich, das kann jeder bezeugen. Dieser Jesus handelt, aber er handelt nicht wie eine mathematische Formel. Ich will es versuchen, so deutlich zu machen. Ich komme zu jemandem zu Besuch und er erzählt mir, dass er frei ist von seinen Schulden. Und frage ich, wie hast du das gemacht? Sagt er, als ich angefangen habe, regelmäßig zum Gottesdienst zu gehen, ist der Schuldenberg nicht mehr größer geworden. Als ich angefangen habe, in der Gemeinde eine Aufgabe zu übernehmen, da hatte ich wieder Gewinne. Und als ich angefangen habe, mit meinem Nachbarn wieder in Frieden zu leben, dann wurde das mehr. Und jetzt bitte ich Gott regelmäßig, dass er meine Sünden vergibt und gehe auch zum Nächsten immer. Und jetzt sind alle meine Schulden weg und ich mache Gewinne. Geht sowas? Geht sowas, dass ich dann nach Hause gehe und sage, jetzt mache ich es auch? Das ist manchmal so ein Stück unser Leid. Ich will das wirklich als Leid bezeichnen. Da erleben wir, dass für Menschen gebetet wird. Sie werden gesund. Sie bekommen einen neuen Job. Aber bei mir tut sich nichts. Und ich bete und ich liege vor Gott auf den Knien. Und scheinbar handelt er nicht. Wisst ihr was? Ich bin gespannt auf den Tag, an dem Gott seine Aktenordner öffnet und wo ich reingucken kann. Und wo ich den Dingen nachgehen kann, warum Gott an dieser Stelle so gehandelt hat und nicht anders. Und warum mein Leben an dieser Stelle so lang gegangen ist und nicht anders. Und warum er diese Not und dieses Leid zugelassen hat, auf diesen Tag bin ich gespannt. Habt ihr mit Jesus gesucht? Natürlich haben wir ihn gefunden. Woanders sollte er sein? Der hat sich hier in einem Barmbecker Gotteshaus da zurückgezogen gehabt. Und da sind wir hingegangen und haben gesagt, wir haben dich die ganze Zeit gesucht. Wo hast denn du gesteckt? Und da sagt Jesus, wer die ganze Geschichte lesen will, Johannes 6, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Na, das ist ja ein Ding. Ist das wirklich so? Wir sind satt geworden. Jesus hat Bedürfnisse gestillt und deshalb sucht man ihn. Jesus sagt weiter in diesen Versen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Na toll. Jesus essen. Wie kann Jesus sowas sagen? Manches Mal stehen wir vor Bibeltexten und wenn wir sie gelesen haben, stehen große Fragezeichen da. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass wir Ereignisse lesen, die sich vor 2 und mehr tausend Jahren abgespielt haben. Dass die Leute manches wussten, was wir heute nicht mehr wissen. Deshalb ist manches für uns schwer zu verstehen. Aber die Zuhörer von Jesus, die konnten das verstehen, was er ihnen da gesagt hat. Er wollte ihnen damit sagen, ich will mein Leben als Opfer bringen. Und das Essen und Trinken von einer Sache wird im Alten Testament verstanden auch als ein Begriff für eine Sache geistlich und glaubensmäßig in sich aufzunehmen. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ich hier eine Predigt halte, könnte ich sagen, ihr esst Fleisch und Blut. Aber es geht um das Wort, das geistlich und glaubensmäßig aufgenommen wird. Das wird im Alten Testament auch als Essen und Trinken bezeichnet. Und wenn Jesus dazu auffordert, sein Blut zu trinken, naja, das ist ja für uns rätselhaft, zumal im Alten Testament geschrieben steht, dass das Blut nicht genossen werden darf. Und hier empfiehlt er das. Wenn wir ins Alte Testament hineinschauen, dann stellen wir fest, das Blut ist Sinnbild für die Entsühnung. Das heißt, mit dem Blut ist die Sühne bezahlt worden für meine Schuld, für unsere Schuld. Die Hörer haben das sehr gut verstanden. Die wollten das aber nicht. Wenn Jesus sagt, ich gebe mein Leben als Opfer, mein Fleisch essen, mein Blut trinken, dann wollte er sagen, ich will für euch sterben. Und sie sagten, wir brauchen kein Opfer. Wir brauchen einen König, einen Herrscher, der unser Volk, unsere Nation an die Spitze bringt. Wir wollen Weltmacht werden, so steht es im Propheten. Jesus spricht vom Aneignen dieses Opfers von Fleisch und Blut. Das hatten sie gar nicht nötig, denn sie waren Abrahams Kinder und Abrahams Kinder wurden gerettet. Und wenn er davon spricht, dass das Blut getrunken werden soll als stellvertretendes Opfer, da sagten sie, brauchen wir nicht. Wir halten die Gebote. Wir sind darin so konsequent, dass wir noch über 600 andere aufgestellt haben, damit uns das nicht passieren kann, eins seiner Gebote zu übertreten. Brauchen wir nicht. Das Angebot Jesu ist, sein Fleisch essen und Blut trinken. Was bedeutet das? Das gleiche Bild wird gebraucht vom Brot essen. Ich bin das lebendige Brot und dieses lebendige Brot ist Fleisch Jesu essen und Blut Jesu trinken. Und das bekommen wir als ganzes Paket. Das hat Folgen. Natürlich sind wir Erlöste, aber mit dieser Entscheidung, mit dem Annehmen dieses Paketes, sind wir in dieser Welt Fremde. In der Regel nehmen wir Abschied von dem Gedanken an irgendwelche hohe Posten und einflussreiche Stellungen. Man hört auf, über Reichtum, Macht und Einfluss nachzudenken. Es kommt zu Änderungen. Man nimmt Abschied vom bequemen Leben, vielleicht auf der Sofaecke. Und man nimmt Abschied von dem Gedanken, ich zuerst. Jesus wird die Priorität eingeräumt. Und was passiert da? Vers 60. Viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen: Das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen: Ist euch das ein Ärgernis? Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Merkt ihr, was so lange dieser Jesus einer gewesen ist, der etwas geboten hat, der für Heilung gesorgt hat, für Lösung von Problemen und Sorgen? Da war er gut genug. Und er konnte ja so faszinierend reden. Noch nie hat jemand so gesprochen wie er. Und jetzt? Jetzt, wo er sagt, das ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, dass ihr mich, sagt Jesus, in euer Leben hineinnehmt. Dass ihr mich in euer Wesen hineinnehmt. Dass ihr mich in eure Lebensplanung hineinnehmt. Darum geht es. Es geht darum, diese Schnur von dem Drachen, ihr erinnert euch an dieses Bild, diese Schnur nicht loszulassen und festzuhalten. Es geht darum, dass ich feststelle, es ist nicht so, dass ich ihn ein für alle Mal habe, sondern jeden Tag treffe ich die Entscheidung neu, diesen Jesus in mir aufzunehmen und mit ihm zusammen zu leben. Als dann sich die 5000 verkrümelt hatten und nur noch 12 übrig blieben, fragt Jesus zu ihnen: Und, was ist mit euch? Wollt ihr jetzt auch gehen? Und dann sagt Petrus: Wo sollen wir hingehen? Wir haben dich als Brot gegessen. Ah, das steht nicht so. Er hat gesagt: Du hast Worte des ewigen Lebens. Davon leben wir. Davon kriegen wir Kraft. Das stärkt uns. Und es hilft uns zu überleben in Zeiten der Ablehnung, in Zeiten des Mobbings, der Demütigung, in Zeiten, wo niemand anders meinen Hunger stillen kann. Leonardo da Vinci hat ein berühmtes Bild gemalt, das Abendmahl. Ich denke, ihr habt das alle schon mal irgendwie gesehen. In der Mitte Jesus in einem großen Raum, um ihn herum an einer großen Tafel die Jünger. Und in diesem langen Raum nach hinten, sieht man drei Fenster. Und in einem dieser Fenster war ein Segelboot, das man da aus diesem Raum sehen konnte. Das Ziel von Leonardo da Vinci war, dass er wollte, dass die Menschen durch das Betrachten Jesus als den Mittelpunkt sehen. Und als das Bild fertig war und die Leute in diesen Raum strömten, um sich dieses Gemälde anzuschauen, da bemerkte er, dass die Leute sich das Segelboot anguckten. Das war ja nicht Sinn der Übung. Okay, das waren 3 Wochen Arbeit, dieses Segelboot. Und er übermalte dieses Segelboot.
weil er wollte, dass Jesus Christus in der Mitte steht und sich auf ihn hin alles konzentriert. Deshalb feiern wir auch Abendmahl miteinander. Wir essen seinen Leib und wir trinken sein Blut. Echt? Jesus sagte, tut das zu meinem Gedächtnis. Mit jedem Mal Abendmahl will uns Jesus daran erinnern, das tat ich für dich. Ich habe mich zerbrechen lassen, meinen Körper für dich. Und mein Blut ist geflossen, damit du frei bist. Wir essen Brot und wir trinken Wein und erinnern uns an diesen wunderbaren Gott und Jesus Christus. Bevor wir miteinander das Abendmahl nehmen, waschen wir uns die Füße. Warum sowas? Haben wir zu Hause keine Waschbecken? Darum geht's nicht. Die Jünger und Jesus saßen in dem Raum, bereiteten sich auf das Passa vor und die Jünger hatten sich gerade gestritten. Wer die rechte Hand von Jesus wird und wer die linke und wer dann erst kommt, so an der dritten, vierten und sechsten Stelle. Willst du an der sechsten Stelle sein? Doch nicht etwa. Und so lag der Stunk in der Luft. Und Jesus stand auf, nahm eine Schüssel, goss Wasser hinein und begann seinen Jüngern die Füße zu waschen. Eine peinliche Angelegenheit, oder? Eine peinliche Angelegenheit. Wenn deine Füße schmutzig sind und jemand soll sie waschen, dann wäre mir das äußerst unangenehm. Und die Füße der Jünger waren schmutzig. Die haben nämlich nicht so schöne Schuhe gehabt wie wir. Die sind mit Sandalen und barfuß durch die Gegend gelaufen. Und da kommt Jesus zu dem Petrus und der Petrus sagt das, was alle denken. Bitte bei mir nicht. Und Jesus sagt zu ihm, wenn ich dich nicht wasche, dann gehören wir beide nicht zusammen. Oh, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Und Petrus sagt, ja, wenn das so ist, dann Jesus doch bitte gleich noch die Hände und den Kopf dazu. So, wie man das bei den Priestern gemacht hat, wenn man sie eingestellt hat für ihren Dienst. Und da sagt Jesus ein ganz eigentümliches Wort. Wer gewaschen ist, dem müssen nur noch die Füße gewaschen werden. Und Jesus wollte damit sagen, wenn du dich für Jesus entschieden hast, wenn du dich hast taufen lassen und deine Sünde abwaschen lassen, dann müssen nur noch die Füße gewaschen werden. Weil Jesus wusste, dass wir in unserem Christenleben auch als Getaufte noch schmutzig werden, sündig werden. Und jede Fußwaschung erinnert daran, dass wir jemanden brauchen, der uns Schuld abwäscht. Und da gibt es bekanntlich nur einen. Nachdem Jesus den Jüngern die Füße gewaschen hatte, sagte er zu ihnen, und deshalb waschen wir uns auch die Füße, ich habe euch ein Beispiel gegeben. Und jetzt lade ich euch dazu ein, das unter euch genauso zu tun, wie ich das an euch getan habe. Und ich lade euch ein zu dieser Fußwaschung. Wie wir es gewohnt sind, machen wir das immer in zwei Gruppen. Die hintere Gruppe, ich würde sagen, alles, was hinter der Maria sitzt. Und ich bitte auch diejenigen, bei dem ersten Teil, bei der Fußwaschung mit dabei zu sein, die nachher beim Abendmahl austeilen helfen, lade ich ein, jetzt zum Füßewaschen zu gehen. Und während wir uns die Füße waschen, werden wir hier miteinander singen, Texte hören, Bilder sehen. Gott segne uns.